auch von mir einen schönen guten Morgen. Wer ist heute Morgen nur hier, weil es hier so schön kühl ist? Traut sich natürlich keiner. Also es macht doch richtig Spaß, so in diesen Wochen in den Gottesdienst morgens zu gehen, oder? Immer schön 20 Grad. Richtig cool. Ich habe mich auch heute Morgen schon richtig gefreut. Auch nicht nur deshalb, aber auch. Das ist eine echt coole Sache. Gut, und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam die Bibel aufschlagen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Letztes Mal ging es ja um das, was Gemeinde ausmacht. Und zwar ging es um Manifestation von Jesus in uns. Also da braucht es gar nichts Großes Spektakuläres dazu, sondern Jesus sagt ja, dass wir sein Leib sind. Als ganze Gemeinde, aber auch einzeln genommen. Und Gott möchte, dass wir uns als Gemeinde ihn immer mehr auch, dass die Menschen erkennen können, dass das was mit Jesus zu tun hat, dass sie sogar Jesus sehen können. Ja? Und auch als Einzelne, dass wir ihn verkörpern. Und dann haben wir auch von Wartebereich gesprochen. Wir sind jetzt noch am Warten, bis Jesus wiederkommt. Und das ist nicht einfach ein Warten und ja, muss man die Zeit irgendwie totschlagen, sondern das kann erfüllt sein mit Gottes Gegenwart, bis er wiederkommt, bis er uns zu sich holt, bis er uns entrückt zu sich. Ja, wir haben heute Morgen als Älteste schon Gebet gehabt, der Gerd kam eine Minute zu spät, er hat gedacht, die Entrückung wäre schon passiert. Ja. Wer nicht weiß, worum es bei der Entrückung geht, der kann gerne mal die Offenbarung durchhören, die haben wir mal vor 2 Jahren hier gelehrt. Gut, also schlag doch bitte mal auf 1. Korinther 1, ab Vers 10. Genau, und das Thema lautet heute auch wieder, worauf es ankommt. Das ist ja sozusagen der Themenblock, worauf es ankommt. Und es geht heute ganz im Speziellen um die Einheit in der Gemeinde. Also ich habe vieles in den letzten Jahrzehnten erlebt und beobachtet, im eigenen Umfeld, in anderen Gemeinden, auch hier in der Region und auch international. Wenn Einheit nicht da ist, dann kann schnell was kaputt gehen. Das erlebt in anderen Gemeinden und mitbekommen. Und das ist echt ein ganz, ganz heißes Thema. Also es wird auch manchmal ein bisschen überstrapaziert, manchmal auch ein bisschen falsch interpretiert. Aber Einheit ist extrem wichtig. Angenommen, eine 10-köpfige Familie und da ist nur ein Teenager drin, der querschlägt. Die wenigsten, also die meisten haben das ja noch vor sich mit den Teenager-Jahren. Das ist die Zeit, wenn die Eltern schwierig werden, ja. Aber da kann ein Teenager kann eine ganze Familie sprengen. Oder auf der Arbeit, mit Arbeitskollegen. Wenn da die Einheit nicht da ist, wenn es Spannungen gibt, wenn es unterschiedliche Meinungen, Standpunkte gibt, unterschiedliche Auffassungen, dann kann das eine ganze Situation kaputt machen, vielleicht sogar ein ganzes Team sprengen. Im Grunde genommen gefällt mir immer so dieses Bild, Druck von außen schweißt zusammen, ja? Und Druck von innen kann etwas zum Platzen bringen. Ich habe neulich mal eine Flasche Cola ins Eisfach getan, weil ich wollte, dass sie schneller kühl wird und habe es dann aber vergessen. Sie ist auch nicht geplatzt, weil sie war aus Plastik. Ja. Aber das kann sehr, sehr schnell passieren. Und damit müssen wir auch besonders auf der Hut sein. Und das war auch ein Grund, warum Paulus den Brief an die Korinther schreibt, weil es dort Diskussionen gab, Spannungen und Streit, welche die Gemeinde zu zerstören suchten. Das war eine riesengroße Gefahr. Und das schauen wir uns heute an. Gott sei Dank prophylaktisch, aber wir schauen uns das an, was das hier für eine Bedeutung hat. Und wir lesen zuallererst mal den ganzen Text einfach mal quer durch. Dann haben wir das mal so im Überblick. Da heißt es 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, und immer wenn da Brüder steht, dann steht da, heißt das eigentlich Geschwister. Das war die Ausdrucksweise damals. Ja? Also ich ermahne euch aber, Geschwister, also Männer und Frauen in der Gemeinde, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist denn Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Damit nicht jemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Bis dahin. Also, wir arbeiten uns einfach mal hier so durch und schauen mal, was das hier bedeutet und was das mit uns zu tun hat. Ich ermahne euch aber, Geschwister, durch den Namen unseres Herrn Jesus. Das ist nicht wieder geschwollenes Kananäisch oder so irgendwas, irgend so theologische Sprache oder Paulus drückt sich so komisch aus, sondern das ist ganz bewusst diese Wortwahl hier genommen. Das ist nämlich, was Paulus hier sagt. Er sagt damit, das ist nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen, was ich euch erzähle, sondern das ist eine dringliche Bitte. Was jetzt kommt, ist extrem wichtig für uns als Gemeinde bzw. für die Korinther. Und er redet es nicht von sich selbst aus, sondern im Namen Jesu Christi. Man könnte auch sagen, in der Autorität. Ja, dieses Wort kann man auch so übersetzen. In der Autorität Jesu. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Das heißt zum einen die Bedeutung, das, was du hier liest, ist inspiriertes Wort Gottes. Es kommt direkt von Gott. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn Paulus das schreibt, schreibt er das auch in der Autorität Gottes. Das heißt, er ist eingesetzt, er hat das Amt eines Apostels und deshalb schreibt er das der Gemeinde in Korinth. Sozusagen als Hirte, als Gründer oder auch als geistlicher Vater, zu dem Gott ihn eingesetzt hat. Ja? Ich ermahne euch durch den Namen, also in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist mir jetzt wichtig, dass ihr den Sprung mitbekommt, das ist nicht nur im Blick auf Paulus, weil es ja Paulus war und er halt der Apostel und der Wort Gottes geschrieben hat, sondern wenn ihr nachher mal später im 1. Korinther 12, oder das könnt ihr gerne jetzt auch nachschlagen, gehen wir nämlich gleich auch nochmal hin, im 1. Korinther 12 nachschaut, im Vers 28, dann heißt es dort von Paulus wieder, die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Also sie haben ein Amt bekommen von Gott, als erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Dinge ein, aber das beschreibt im Grunde genommen Leitungsamt in einer Gemeinde oder eine Leitungsstruktur. Und darum darf Paulus hier auch ermahnen, weil er das Amt hat. Ja? Nicht nur, weil er hier Wort Gottes schreibt und weil er halt irgendwie in unseren Augen dieser Übermensch ist. Er ist ein ganz normaler Mensch. Er war eingesetzt als Apostel, aber er ermahnt hier Kraft sozusagen seines Amtes im Namen Jesu. Also im Grunde genommen kann man das übertragen auf die heutige Gemeinde. Auch in der Gemeinde gibt es Leute, die eingesetzt sind als Gemeindeleitung. Als Pastor, das sind Älteste, andere beschreiben das vielleicht auch anders in Gemeinden. Aber im Grunde genommen funktioniert da jede Gemeinde oder jede Kirche ähnlich. Also es ist nicht nur ein Job Description oder ein Job, den jemand hat, sondern es ist tatsächlich ein Amt. Und dieses Amt ist in erster Linie dafür da, und jetzt gehen wir den nächsten Vers, gehen wir weiter. Dieses Amt ist dafür da, darauf zu achten, dass ihr alle, schreibt Paulus, einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Und wenn ihr da mal im Griechisch nachschauen würdet, würdet ihr sehen, dass hier dreimal das Wort Autos steht. Ja, sind wir Schwaben ja, also ich sag mal wir, mit Autos können wir viel anfangen, oder sind nicht die Autos mit gemeint, sondern das Wort Autos heißt gleich. Hier steht also, und das hört sich ziemlich provokativ an, wenn man das jetzt mal so wörtlich übersetzt oder überträgt. Hier steht also, die Gemeinde soll das Gleiche sagen, also einmütig reden, das Gleiche denken in demselben Sinn und das Gleiche vertreten. Ja? Also vielleicht, wenn du aus dem Osten kommst, sagst du, das ist ja wie bei uns damals, ja. Aber das ist jetzt, hat jetzt nichts mit SED-Staat oder sonst irgendwas zu tun. Gleichschaltung, sondern dieses Gleiche bedeutet gleiche Identität haben in Jesus. Da schließt man schon wieder daran an, was Jürgen letzte Woche gesagt hat, die Identität in Jesus zu haben. Ja? Und das bedeutet auch, dass wir uns von einem Geist leiten lassen. Das nimmt Paulus auch später im 12. Kapitel wieder auf. Wir haben alle den Heiligen Geist, wir haben alle eben zusammengesungen, Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Und der Heilige Geist, glauben wir, dass in jedem Gläubigen wirkt. Oder da ist ein Leib, in dem wir eingefügt sind, mit Gaben und Verantwortung, unterschiedlichen Gaben, unterschiedlichen Verantwortungen, aber es dient alles der gleichen Sache. Und es gibt dann eine Harmonie des Heiligen Geistes. Eine Harmonie. Und das ist, ich sage das immer, das ist viel besser wie in der Politik oder sonst wo, wo es um Zweidrittelmehrheiten geht oder in der Gesellschaft oder normalerweise in Vereinen, sondern hier geht es um viel mehr, es geht um Einheit. Und wo jede Stimme sozusagen wichtig ist. Gut. Und wenn das von innen gestört wird, dann ist das wie in einem Körper. Deswegen ist der Vergleich extrem passend. Die Gemeinde ist wie ein Körper, wie ein Leib. Und jetzt, wer das noch nicht gemacht hat, schlag doch mal auf 1. Korinther Kapitel 12. Paulus greift nämlich dort dieses Beispiel des Körpers, des Leibes auf. Da heißt es im Vers 25, damit keine Spaltungen im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also eine Illustration deines Körpers. Dir geht es gut, wenn es jedem Glied gut geht. Okay, wenn ich dich jetzt zwicken würde irgendwo, dann würdest du nicht einfach sagen, ist mir doch egal, der zwickt mich hier, oder ist seinem Körper egal. Nein, der ganze Körper, der würde mir wahrscheinlich eins auf die Zwölfe geben, je nachdem, wie ich ihn zwicken würde, weil der Körper eine Harmonie ist. Versteht ihr? Da macht nicht irgendeiner irgendwas, sondern das Ganze spielt zusammen. Und das kann doch die kleinste Wunde sein. Wenn du dich irgendwo verbrennst, so ganz mini, oder eine Wespe hat dich gestochen oder irgendwas, ist ja nicht nur der kleine Stich und die paar Zellen sind betroffen, die sollen jetzt mal selbst sehen, wie sie mit zurechtkommen. Nein, der ganze Körper ist in Mitleidenschaft gezogen. Darum Fürsorge für die Einheit in der Gemeinde, für jede einzelne Zelle. Das ist eigentlich Gottes Plan, das möchte Gott. Und das funktioniert natürlich nur in einer Struktur drin, wo alles seine Ordnung hat. Paulus erklärt das im 1. Korinther 12, dass nicht jedes Körperglied die gleiche Funktion hat, sondern jeder hat eine andere Funktion. Das wird alles vom Hirn gesteuert und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, da gab es von Otto Walkes damals mal Kleinhirn an Großhirn, Faust, Ballen, ja, und so Geschichten. Da gab es so ganz interessant, wollte ich jetzt nicht vorspielen, aber das drückte das so ein bisschen zum Ausdruck, was das bedeutet. Ja? Gut, dann heißt es hier weiter, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Es geht um Christus, es ist nicht einfach nur irgendein Leib, sondern um Christi Leib. Und in dem Zusammenhang kommt dann direkt drauf der Vers, den wir vorhin bei der Gemeindeleitung gesehen haben, bei dem Amt. Und die einen hat Gott eingesetzt in der Gemeinde, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten und drittens Lehrer. Also das Ganze funktioniert nur in einer Ordnung. Das ist ähnlich wie in einem Körper. Und dann nehme ich euch noch einen Vers, gebe ich euch mit, damit wir das ganze Bild noch ein bisschen besser verstehen. Wir wissen das, hier sind wahrscheinlich genug Mediziner und Krankenschwestern und Pfleger und so weiter, die wissen, wie das mit dem Körper so richtig funktioniert alles, dass da eine Harmonie da sein muss. Und Paulus schreibt dann im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das sind interessante Vokabeln hier. Also, das Gegenteil von Frieden ist Unfrieden. Streit ist das Thema hier. Fehlende Einheit. Und wenn das da ist, ist Unordnung da. Und das kann man auch wieder ändern. Wenn keine Ordnung da ist, Wenn Chaos da ist, wird es auch sehr leicht zu Streit kommen, weil es keine Struktur, keine Ordnung gibt, wie Dinge ablaufen. Und darum ist das halt sehr, sehr wichtig. Das eigentlich sozusagen als erster Hauptpunkt, damit wir verstehen, was Paulus hier anspricht, in welcher Ordnung er redet. Er redet in eine Gemeindeordnung rein. Als Apostel spricht er in die Gemeinde rein, wo es auch diese Gemeindeordnung gab. Aber es gab ja Streit und Spaltung. Deshalb gab es Dinge in der Gemeinde, die waren halt eben nicht in der Ordnung. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Denn es gab verschiedene Gruppen in der Gemeinde, wie auch heute verschiedene Gruppen da sind. Da wird uns zum einen berichtet von einer Gruppe, das ist die Gruppe der Chloe. Da heißt es im 1 Vers 11, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also Chloe ist eine Frau und vermutlich eine einflussreiche Frau. Übersetzt heißt das die Grüne oder auch die Blonde. Also Blondie. Ja? Und Blondie hatte eine Gruppe, einen Hauskreis und er war innerhalb der Gemeinde. Und ich möchte mal das so aufzeigen, es gibt verschiedene Arten von Gruppen in der Gemeinde. Es gibt zum einen Gruppen innerhalb der Gemeindeordnung. Und der Blondie-Hauskreis war so eine Gruppe. Ja? Gruppen in der Gemeinde sind an sich kein Problem. Jede Gemeinde hat Gruppen. Wir haben über 40 Hauskreisgruppen. Wir haben nochmal ungefähr die gleiche Anzahl an Teams, das auch Gruppen sind. Wir haben Freundeskreisgruppen, Familiengruppen, das sind alles Gruppen. Und das ist überhaupt kein Problem, sondern sogar förderlich für die Gemeinde, solange diese Gruppen, was das Gemeindethema, was die Einheit betrifft, das Herz am Herzen hat, dass die Gemeinde vorwärts geht, dass wir gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam vorwärts gehen. Ich bin so dankbar, dass wir gerade in den Hauskreisen, dass es Gruppen sind, die sehr, sehr bereichernd in die Gemeinde rein wirken oder auch auf uns, zu uns hin, zur Gemeindeleitung, dass wir da Reaktionen bekommen. Ich meine jetzt nicht, dass wir da jede Woche eine E-Mail bekommen oder bekommen müssen, oh, ihr seid ja so toll und das ist ja so klasse und alles. Ja? Nein, das ist konstruktiv. Konstruktive Dinge, die aus den Gruppen kommt. Oder aus den Gruppen kommen. Ich möchte euch nur mal 3, 4 Dinge nennen, die nicht von uns als oder von mir oder aus der Gemeindeleitung gekommen sind, sondern aus Gruppen. In der Entwicklung der Chapel. Eins war zum Beispiel die Hauskreise. Hauskreise hatte weder ich noch die Ältesten am Schirm gehabt am Anfang. Im Gegenteil, ich muss euch sagen, ich habe am Anfang gedacht, wir brauchen keine Hauskreise. Wir kommen eh als Gemeinde zusammen, wir haben eine Kaffeebar, das reicht doch. Guten Kaffee und Gemeinschaft. Und da kam ein Impuls aus einem Kreis, aus einer Gruppe. Ich glaube, es war der Danilo Sonntag. Es war der erste Hauskreis gewesen für die viele, die ihn vielleicht noch kennen. Und da kam der Impuls, hey, ich habe den Eindruck, wir sollten Hauskreisarbeit beginnen. Und dann haben wir das bewegt, haben darüber gebetet und dann hat sich das entwickelt. Oder es gibt noch andere Themen. Einführende Mitgliedschaft. Wir hatten am Anfang keine Mitgliedschaft. Calvary Chapel hat eigentlich keine Mitgliedschaft, wisst ihr das? In Amerika funktioniert das auch irgendwie. Aber wir hatten das auch nicht gehabt und da habe ich so ein bisschen drauf beharrt. Die Amis machen das nicht und wir machen das auch nicht. Fertig. Und da kamen Impulse aus der Gemeinde. Hey, es ist doch wichtig, dass wir hier einander besser kennen, wahrnehmen und wissen, wer gehört dazu. Und diesen Impuls haben wir mit übernommen. Oder Kino-Gottesdienst. Wir hatten damals ein Team gehabt, ein sogenanntes Support-Team. Da kam dieser ganz starke Impuls aus diesem Support-Team raus. Hey, wir schauen uns mal um, wir können eigentlich Kino-Gottesdienste machen. Ja? Und ich so, Kino-Gottesdienste. Ja, und diesen Impuls haben wir verfolgt. Oder die Arbeit in den Regionen. Wir werden immer stärkere arbeiten in den Regionen, weil in der Region kamen Leute, die haben gesagt, wir möchten gern in der Region mehr machen. Auch da, das haben wir mitgenommen, haben wir darüber gebetet, wir haben geredet, wir haben alles Mögliche gemacht und das hat sich entwickelt. Das sind alles Dinge, die aus Gruppen herausgekommen sind, um die Gemeinde vorwärts zu bringen. Nicht um irgendwas Neues zu machen. Im Sinn von irgendwie so ein eigenes Ding da zu drehen, sondern immer die Gemeinde am Schirm gehabt. Also, das sind Dinge, und da möchte ich euch explizit zu ermutigen, auch als Einzelne. Wenn Gott euch was aufs Herz legt, ich denke gerade auch an die Predigt mit Josaphat. Erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen hatten wir das gehabt, wo sie beten, Josaphat und so weiter. Und da steht einer auf aus der Mitte und steht auf und hat dieses Wort von Gott und weiß genau, was dran ist. Prophetische Rede, die auch sehr stark in der Regel in Hauskreisen fungieren kann. Deswegen sollen wir offen sein in den Hauskreisen auch für diese Dinge. Und dass dadurch die Gemeindeleitung auch wiederum befruchtet wird. Deswegen haben wir diese Struktur auch, ja, die Ältesten, die Diakone, die Leiter und so weiter. Dass das halt eben auch funktioniert. Dann gibt es aber auch Gruppen gegen die Gemeindeordnung. Und das wird dann schwierig, wenn es Leute gibt, die Leute um sich gruppieren, die die Gemeinde hinterfragen und sich vielleicht innerlich distanzieren. Und interessanterweise, könnt ihr mir jetzt glauben, wenn man die Gemeinde hinterfragt, richtet sich das eigentlich immer gegen die Gemeindeleitung, gegen den Kurs der Gemeinde. Und das sehen wir hier auch sehr deutlich, hier in unserem Text hier. Das war das Problem. Das Problem in Korinth. Korinth, nehmen wir mal an, wir wissen es nicht genau, hier werden uns ja gleich ein paar Namen aufgezählt. Nehmen wir mal an, in der Zeit war Apollos Pastor in Korinth. Ein paar Argumente sprechen dafür, ein paar dagegen. Auf alle Fälle wissen wir aus Kapitel 3, Vers 6, das sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen und Gott hat das Wachstum gegeben, ja? Jetzt nehmen wir mal an, Apollos war in dieser Zeit Gemeindeleiter. So, und jetzt heißt es im Vers 12, ich meine aber dies, sagt Paulus, also was da in der Gemeinde abging, dass jeder von euch sagt, oder es gibt Gruppen, die einen sagen, ich bin des Paulus, die anderen sagen, ich bin des Apollos, die wieder andere sagen, ich bin des Kephas, ich aber Christi. Es ging dabei halt eben nicht um fundamentale Dinge. Denn am Fundament standen die alle. Apollos, Petrus, Paulus, Jesus sowieso. Ja? Das Fundament war Christus, ganz klar. Aber die Gruppen hatten Themen, die ihnen extrem wichtig waren und die so wichtig waren, dass sie drohten, ein Keil in die Gemeinde zu treiben. Und damit das Thema noch wichtiger erschien, haben sie sich halt diese Namen genommen, ja? Also hier, das ist nicht einfach Pillepalle. Paulus sieht das auch so. Jetzt überlegt euch das. Apollos ist der Pastor der Gemeinde, gehen wir jetzt mal von aus, und da kommt eine Gruppe und sagen, Apollos, kannst vergessen, machen wir nicht. Wir sehen das ganz anders wie du und die Ältesten. Wir sehen das so wie Paulus. Und wir werden einen anderen Kurs fahren. Und jetzt kommt Paulus mit diesem Brief hier in diese Situation rein. Da gab es ja noch eine Gruppe, ich aber Christi. Wir haben es ja als Deutschen nicht so sehr mit dem Personenkult. Wir würden vielleicht jetzt nicht sagen, ich bin des Paulus oder ich bin des Apollos, sondern wir würden eher sagen, das Buch so und so, da steht das auch drin. Oder ich mache das schon immer so. Oder, und das ist echt das Schlimmste, das ist nämlich die Gruppe, die wir hier sehen, ich aber des Christus, das ist eigentlich die schlimmste Gruppe. Die sagen nämlich, Gott ist auf meiner Seite. Ja? Gott und ich. Der Herr hat mir gezeigt. Und darum ist das richtig. Und so eine Gruppe kann echt in der Regel vieles sprengen und ist auch wenig einsichtig. Wir aber des Christus. Wir vertreten die Wahrheit. Wir sind die Hüter der Wahrheit. Ja? Und da hast du auch kein Argument mehr. Was willst du denn da noch sagen? So Leute sind in der Regel auch bereit, über Leichen zu gehen und den Märtyrer zu spielen, nur um die wahre Lehre zu verteidigen. Man erlebt das auch heute so in der christlichen Szene. Es gibt so einige selbsternannte Propheten und die sind so, also das ist so schwierig. Neulich hatte ich auch mal einen Dialog gehabt mit einem, der auch in Deutschland rumkursiert, der sich irgendwelche Gemeinden rausfischt und denen schreibt, was alles da an Sachen in der Welt läuft, und habe ich versucht, einen ganz lieben Brief zurückzuschreiben, ja, dass man das doch vielleicht ein bisschen differenzierter sehen muss. Boah, hey, der hat mich fast in die Hölle gestoßen. Also was heißt fast? Das war eigentlich schon, das war so. Genau, ich habe dann irgendwie gedacht, es bringt nichts. Eigentlich hatte Heidi nur den Rundbrief abbestellt, den wir bekommen haben von ihm. Ja? Das war schon zu viel. Damit waren wir schon die andere Seite halt. Ich aber bin des Christus. Was wir hier sehen, ist eigentlich im Großen und Ganzen nur eine Problemverlagerung, was hier von diesen Gruppen ausgeht. Also, wo liegt das eigentliche Problem? Interessanterweise, und wenn wir jetzt mal den Text uns anschauen, wir fragen uns ja, was ist denn jetzt das Problem der Apollos-Gruppe oder der Petrus-Gruppe oder der Paulus-Gruppe oder der Christus-Gruppe? Paulus sagt da gar nichts von. War es vielleicht die Theologie? Also zu charismatisch, zu wenig charismatisch? War es die Moral, Sexualverhalten, der eine war zu freizügig da in seiner Lehre, der andere nicht? Oder war es die Kultur, das Essverhalten, das war ein Thema in Korinth, Umgang mit heidnischen Leidenschaften, Lebensweisen? Oder war es die Philosophie, da gab es ja die Lehre der Gnosis, eine Geisteswissenschaft? Wir wissen es nicht. Diese Themen werden alle behandelt, die sind auch nicht vom Tisch zu werfen. Paulus wird diese Themen alle noch ansprechen im Laufe des Briefes, und das werden wir uns alle anschauen, aber wir haben diese Serie bewusst genannt als Fundament, worauf es ankommt, damit wir uns nicht verzetteln in irgendwelchen Streitfragen, sondern sehen, auf was es wirklich ankommt. Und viel wichtiger als irgendwelche Streitfragen ist die Einheit. Und Paulus bringt das hier zum Ausdruck. Paulus macht das hier deutlich. Viel tragischer als irgendwelche Meinungsverschiedenheiten über theologische Themen ist, wenn sich Parteiungen ergeben, die sehr vehement sind und die dann noch vielleicht sagen, ich aber des Christus, und die dann einen Keil in die Gemeinde hineintreiben. Die von sich vielleicht das überhaupt nicht so sehen. Ja, wieso? Das ist doch nur die Wahrheit, was wir sagen. Und deswegen schreibt Paulus auch gar nicht, worum es eigentlich geht, sondern er sagt, grundsätzlich, wenn dieses Diskutieren anfängt, Streitereien anfängt, dann ist das Spaltungspotenzial. Und ich möchte euch das echt auch ans Herz legen, gerade auch in die Hauskreise rein. Also nicht, dass ihr denkt, ich erzähle das hier nur, weil ich irgendwas gehört habe. Darum geht es gar nicht. Aber ich weiß es aus meinem eigenen Leben, dass man sehr schnell an irgendwas hat und dann negativ wird und dann wieder negativ redet und so weiter. Und das kann zum Beispiel auch in einem Hauskreis, kann das eine Dynamik annehmen, dass man eher kritisch wird oder sich als vielleicht auch als der Wächterhauskreis sieht, keine Ahnung, ja, und dann halt eben über diese theologischen Spitzfindigkeiten redet und nicht mehr über das Eigentliche. Wo hat denn der Heilige Geist zu mir gesprochen? Wir haben ja eben gesungen, ja, Heiliger Geist, zeig mir das Herz des Vaters. Darum geht es in erster Linie. Und da sind wir auch wieder beim Thema, es geht bei der Einheit des Leibes um Christus allein, dass wir Christus mehr und mehr erkennen. Und das werden wir auch gleich sehen. Und von dem her kann ich dann auch andere Themen besser angehen. Also, für Paulus ist es erst am Anfang des Briefes völlig unrelevant, was die Streitpunkte sind, sondern dass da Streit war. Und ich habe das eben bereits gesagt, der Streit richtet sich, oder solche Kritik richtet sich meistens dann irgendwie doch gegen die Gemeindeleitung, die Art und Weise, wie sie halt Gemeinde führen. Und das sehen wir hier bei diesen Gruppen hier, habe ich eben bereits gesagt, sie hinterfragen, in dem Fall Apollos, wenn er der Gemeindeleiter war, mit den Ältesten, drehen das sehr geistlich. Und was gleichzeitig passieren kann, ist, dass ein Keil zwischen die Leitung getrieben wird. Versteht ihr? Habe ich auch schon erlebt. Also, dass man dann jemanden sucht und versucht dann, oh, da ist ein kleiner Schwachpunkt, und dass man seine Position stärkt und dass dann innerhalb der Gemeindeleitung plötzlich eine Missstimmung da ist, die eigentlich nie da gewesen wäre. Ein Thema wäre zum Beispiel hier gewesen, das Predigen. Wir wissen von Paulus, dass Paulus kein guter Prediger war. Wisst ihr das? 2. Korinther 10, Vers 10. Seine Rede ist zu verachten. Ja? Weißt du, also ich gehe davon aus, dass er nicht so der Rhetoriker war. Apollos hingegen, da heißt es in Apostelgeschichte 18,24, er ist beredet und mächtig in den Schriften. Das Spiel könnten wir ja theoretisch auch machen, ja, Jürgen? Ich meine, nur wer ist wer, ja? Ich sag mal, er hat ja letztes Mal schon gesagt, er wäre der Apollos. Gut. Ja, und ganz ehrlich, bevor Jürgen kam, hatten wir im Diakonenkreis auch darüber gesprochen, hat jemand gesagt, wie wäre das denn, ich rede jetzt, habe ich nicht meine Unterlagen drin, ich sage das jetzt einfach mal so, dadurch wäre die Predigt wieder 2 Minuten länger, aber da hat jemand gesagt, wie ist das denn für dich, wenn jetzt die Leute dann kommen und sagen, Jürgen predigt aber besser. Ja, wie gehst du denn damit um? Okay, ich habe gesagt, ich habe da kein Problem mit, aber ja, das hat man vielleicht mal einfach leicht gesagt, aber ich habe damals so diesen Vers vor Augen gehabt. Wie geht man damit um? Kennt ihr diese Geschichte, wo David kämpft gegen die Philister und er kommt nach Hause und die Menge schreit, Saul hat Tausende geschlagen, David 10.000. Und Saul wird wie ein Teufel. Was? Der muss ich weg. Der muss weg, ja. Und wisst ihr, umso besser. Ich glaube, wir sind da schon unterschiedlich, ja, in der Art und Weise, wie wir haben das gleiche Herz und alles. Aber das ist auch gut so. Das darf sich ergänzen. Und das kommt immer darauf an, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Also das ist überhaupt, eigentlich sollte das überhaupt kein Problem sein. Aber jemand, der es bewusst drauf anlegt, könnte das jetzt nutzen und könnte jetzt zu dem einen hingehen und könnte sagen, ah, was der da lehrt, das ist falsch. Und je nachdem, wie viel Gehör man dem gibt, versteht ihr? Das ist so ein Beispiel, was mir jetzt gerade gekommen ist. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Stand halt nicht in den Unterlagen. Okay, zurück zum Thema, damit ihr wisst, worum es geht. Worauf es ankommt, kennt ihr die 3 Fragezeichen? Habe ich auch mal früher gehört. Mehr oder weniger unfreiwillig. Gut, also Paulus stellt 3 Fragen und bringt die Sache nochmal auf den Punkt. Er sagt, die Frage Nummer 1 lautet, ist denn Christus zerteilt? Ein Körper zerteilen, No-Go, das geht gar nicht. Ja, natürlich geht das, aber wenn ein Körper zerteilt ist, dann ist er zerteilt. Oder wenn was amputiert ist, dann ist es weg, dann fehlt was. Gemeinde ist der Leib Christi, ist eine Einheit und es muss alles, und das sage ich uns, mir, uns allen, es muss alles dran gesetzt werden, dass diese Einheit des Leibes bleibt, dass sich da nichts zerteilt, dass wir Sorge haben füreinander. Und wenn wir den Ansatz haben, eine Idee, da ist etwas, das könnte eventuell dazu führen, das könnte eventuell ein Krebsgeschwür sein, das könnte eventuell, dann muss ich alles daran setzen, das zu tun. Und ich sage euch ehrlich, ich will lieber zu sensibel da sein, zu vorsichtig sein, als zu wenig. Ich glaube, da wird auch in der Gemeinde oft Schindluder getrieben, indem man das einfach, oh ja, der Herr wird sich schon drum kümmern. Und dann der Herr sagt, hey, das ist ein Körper. Das ist doch, wenn da ein Glied leidet, dann leidest du doch. Dann kannst du nicht Business as usual machen, sondern dann kümmern wir uns darum. Weil da was gebremst wird, weil da was lahmgelegt wird. Eckart Schnabel, ein Theologe, sagte mal, wer in Christus ist, der darf nie riskieren, dass die Gemeinde durch sein Verhalten und sein Reden gespalten wird. Wer in Christus ist, der darf nie riskieren, dass die Gemeinde durch sein Verhalten und sein Reden gespalten wird. Und es passiert tatsächlich schon, wenn ich negativ, einfach negativ rede. Dass ich das nehme, dieses Potenzial, wenn ich negativ rede, dass ich dann sage, weißt du was, jetzt setzen wir uns einfach mal hin, jetzt beten wir darüber oder lass uns zeigen, wie gehen wir jetzt damit um? Wie machen wir das? Oder wie können wir etwas Positives dem abgewinnen? Wie können wir das ändern? Was können wir da machen? Und ansonsten mach's wie Blondie und ihr Hauskreis, ja? Was machen sie? Sie geht zu Paulus. Sie sagt hier, wir sehen hier etwas, das ist kein Petzen. Das ist kein Petzen. sondern das ist, denke ich, wenn man merkt, hier ist irgendwie so ein negativer Geist und du merkst das, dann geh nicht einfach mit, sondern sprich es an. Hey, das musst du doch oft genug machen, auf der Arbeit, in deinem Umfeld, da muss man einfach schweigen oder mitziehen oder was auch immer. Aber in der Gemeinde sind wir aufgerufen, wenn wir das erkennen, dass wir das einfach ansprechen und gehen die Sache dann auch aktiv an. Und natürlich, die Frage ist natürlich, ist das nicht legitim? Muss ich jetzt die Klappe halten? Es kann ja sein, da ist der ein oder andere, der kann einfach nicht mit, wie wir Dinge tun. Ja? Vor 13 Jahren, das war 2 Jahre nach unserer Gründung, hatte ich auch über diese Korintherstelle gesprochen. Ich lese euch mal vor, was ich damals gepredigt habe. Ja? Also nicht die ganze Predigt, nur den Ausschnitt. Gott kommt uns schon in seiner Gnade so entgegen, dass er weiß, dass es verschiedene theologische Ansichten und große Unterschiede in Ausrichtung gibt. Deshalb gibt es natürlich ganz verschiedene Arten von Kirchen und Gemeinden, auch hier in Stuttgart. Klammer auf, siehe Jerusalem und Antiochia. Wenn du ein Riesenproblem hast mit der Art, wie wir Anbetungslieder singen oder haben, oder der Pastor auf einem Barhocker sitzt, kennt ihr gar nicht mehr, oder? Und wir Vers für Vers durch die Bibel lehren und das auch noch glauben, dann ist es vielleicht besser, eine andere Gemeinde zu suchen. Manchmal ist das so, die Wahrheit, die liegt so gar nicht weit weg. Ja? Ich meine, Gott hat uns ja gesegnet hier und wir haben ein gutes Miteinander. Und da gibt es auch Wechsel. Und wenn du mit dieser Vision, wir haben ja eben von dieser Einheit gesprochen, deshalb haben wir eine Vision und du kannst mit dieser Vision nicht mit, dann muss das nicht unbedingt falsch sein, aber dann ist vielleicht auch, dann kannst du diese Vision nicht teilen. Dann muss man das auch mit berücksichtigen, dass die Gemeinde schon jetzt 15 Jahre unterwegs ist mit dieser Vision. Ja? Und da gehören ja auch Standpunkte zu, da gehören Dinge zu, die hat Gott uns ja gezeigt. Das ist ja nicht alles Müll, sondern wir glauben, das hat Gott bestätigt, da sind wir unterwegs. Und das sehen wir auch als die Einheit an. Und dann sagt er die zweite Frage: Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Die Antwort ist natürlich ein klares Nein. Mit anderen Worten, worauf beruht denn euer Glaube? Auf Menschen, auf einer Idee, auf einer Theologie oder vielleicht allein auf Christus? Und ganz ehrlich, relativiert das nicht auch einiges? Ich meine, da müssen wir zurück. Paulus macht sich da selbst klein. Paulus weiß das, was Christus für ihn getan hat. Vielleicht könnte man auch mit anderen Worten sagen, ich kann Gott doch einfach mal danken, dass er mich erlöst hat von meinem armen Sünderlein-Dasein, dass er mich befreit hat. Er hat mich reingewaschen, er hat mir vergeben. Meinen ganzen Müll, ich kenne doch die tiefsten Tiefen meiner Seele. Ja, und dann fange ich an, über Pillepalle zu reden, was in der Gemeinde, was weiß ich, weil einer vielleicht irgendwie schräg futzt oder so. Entschuldigung, mir ist gerade so rausgerutscht. Nein, aber ja, ich fange an, über Pillepalle zu reden, was eigentlich gar nicht wesentlich ist. Versteht ihr? Ich muss ebenso im Gebet denken, als wir gebetet haben, auch für eine gesegnete Worship-Zeit. Und ich ertappe mich leider oft dabei, wenn ich singe und das Lied, ist gut, und ich singe mit und ich singe gar nicht bewusst, ich bete gar nicht bewusst an. Und das ist ein Ding, wo ich Buße tun muss drüber. Versteht ihr? Also ich habe genug mit meiner eigenen Geschichte zu tun, damit ich diese Lieder anbeten kann. Und dann kann vielleicht mal sein, dass ein Satz, dass ich theologisch nicht mit einem Satz übereinstimme. Zum Beispiel haben wir eben das Lied gesungen, wenn der Name nur erwähnt wird, tust du Wunder. Da haben wir auch schon diskutiert drüber. Kann man sowas überhaupt singen? Oh, boah, Irrlehre. Nein, es ist keine Irrlehre. Aber bevor ich mich einen Satz aufhänge und ich merke, ich singe 90% des Liedes gar nicht richtig mit von Herzen. Das ist das Problem. Nicht, dass da vielleicht ein Satz ist, den ich jetzt theologisch ein bisschen anders formulieren würde. Versteht ihr? Das ist ein viel größeres Problem, dass ich meinen Egoismus habe, dass ich oft von mir selbst geführt bin, dass ich oft nicht Jesus vor Augen habe. Und dann kommen wir wieder zu dem Leib, dass ich komme wieder an die Predigt von letzter Woche, dass ich Christus widerspiegel, dass ich Christus verkörpere. Hey, wisst ihr was? Wir sind nicht vollkommen. Bad News, wir sind keine vollkommene Gemeinde. Ich kann euch selbst mindestens 20, 30, 50 Dinge nennen, die mir auch nicht gefallen. Auch an mir nicht. Und wenn wir vollkommen wären, dann wären wir spätestens unvollkommen, wenn du die Gemeinde betrittst. Verstehst du? Wir sind alle unvollkommen. Und das ist im Grunde genommen, nein, Christus ist nicht gekreuzigt oder Paulus ist nicht für euch gekreuzigt und ich bin nicht der große Kerle hier, sondern Christus allein. Es geht um Christus. Durch Christus sind wir erlöst. Paulus wird später sagen, im 28. Vers, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott niemand rühmen kann. Weißt du, wenn ich das vor Augen habe, dann sehe ich die Dinge anders. Dann gehe ich die Dinge anders an. Da steht Christus im Zentrum. Und dann habe ich dieses Chloe-Bewusstsein, ja? Blondie mit ihrem Hauskreis, die gewaltigen Einfluss übrigens vermutlich hatte in dieser Gemeinde und die einen positiven Einfluss hatte auf die Entwicklung. Durch Christus sind wir erlöst. Paulus, ich kürze ein bisschen ab jetzt. Paulus erklärt dann nochmal, die dritte Frage lautet ja, seid auf den Namen des Paulus getauft und er erklärt dann nochmal, dass das gar nicht so sein Hauptding gewesen ist. Damit sagt er nicht, dass Taufe für ihn unwichtig war. Nein, aber er war nicht so der Taufprofi in dem Sinn, ja, dass er sagt, das hat er auch groß an seine Fahne geschrieben, sondern sein Anliegen war, Christus zu verkündigen und nicht so ein Ding daraus zu machen, dass Leute gesagt haben, oh, ich bin aber von Paulus getauft. Auch hier wieder die Frage, bei dieser dritten Frage, mit wem identifizierst du dich eigentlich? Hoffentlich nicht mit irgendwelchen Heiligen, hoffentlich nicht mit mir. Ich habe euch neulich mal erzählt von einem Calvary Chapel Pastor vor 2 Jahren, der ist aufgrund einer Sünde gefallen und musste seine Gemeinde abgeben. Diese Gemeinde hat sich mittlerweile extrem verschuldet, weil ganz viele Gemeindeglieder die Gemeinde verlassen haben, weil sie einfach personenorientiert waren. Das finde ich übel, du. Wir kommen hier zusammen, weil wir Jesus suchen, nicht weil wir auf irgendwelche Leute schauen. Und das ist auch Paulus immer wieder ganz wichtig. Worauf es wirklich ankommt, bei Diskussionen und Streit, das beobachte ich auch bei mir selbst. Und ich denke, das merkt man dann auch, wenn man so versucht, Streit zu schlichten oder so, was oft dahinter steht, dass es oft um die besseren Argumente geht, um eigene Standpunkte und halt eben häufig nicht um die Dinge, die Gott antreiben. Ja? Es heißt im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 3, ich lese nach der Neuen Genfer, ihr lasst euch immer noch von euren eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Das ist der Punkt. Steht ihr? Das ist der Punkt. Warum ist Streit und Rivalität da? Warum sind vehemente Meinungen da? Warum werden tonnenlange E-Mails geschrieben, um irgendwelche Sachen zu verteidigen? Geht es wirklich um Jesus? Geht es wirklich darum, dass das Reich Gottes gebaut wird? Oder geht es irgendwie doch um innere Positionen, um Festlegungen, die da sind. Hier sagt Paulus, ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Könnte es vielleicht sein, dass hinter der Kritik und dem Stimmung machen eine ganz andere Motivation steckt? Vielleicht etwas tiefer, vielleicht etwas, was in der Persönlichkeit auch drin steckt. Ich möchte nicht alle Kritik da das einfach abkappen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass die Gemeinde zusammensteht. Es ist wichtig, dass Gruppen da sind und dass konstruktive Kritik kommt, dass wir uns einander ermutigen und dass wir auch Feedback bekommen, ich auch Feedback bekommen über Dinge, die halt eben nicht so gut gelaufen sind. Und ich kann die prüfen. Neulich kam einer zu mir, der noch nie vor im Gottesdienst war, sagt er, das Abendmahl, das ist völlig daneben, wie ihr das macht. Sag ich, okay. Habe ich mir das mal angehört, warum das völlig daneben ist. Ja, du hast das gemacht und du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht und das nett gemacht und das sollte man machen und dieses. Da habe ich mir den Vortrag angehört und gesagt, okay, ich nehme es mit ins Gebet. Ja? Also es ist durchaus möglich, dass man Dinge aufnimmt. Und übrigens, es geht nicht darum, dass man, wir sind nicht kritikresistent, sondern es ist gut, dass man kommt mit Dingen, aber es muss ja nicht alles umgesetzt werden. Versteht ihr? Aber es ist wichtig, dass wir kommunizieren, dass wir über Dinge reden, dass Dinge auch beim Namen genannt werden. Das ist das, was wir hier erleben. Und ich möchte eigentlich schließen mit diesen zwei Versen hier. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, Vers 17, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Und Zusatz, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und hier am Kreuz treffen wir uns wieder. Und lass mich das auch am Schluss sagen, ich bin total dankbar, hier in der Gemeinde zu sein. Einfach nicht, weil ich das jetzt mal richtig rausblasen muss, endlich kann man das mal, sondern das ist halt eben so, wenn man Vers für Vers durch die Bibel lehrt, ja, da kommen solche Dinge. Und ich bin dankbar, ich bin froh, dass wir in einer Gemeinde sind, wo das möglich ist, wo der Dialog stattfindet. Und lass uns das weiter so praktizieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde 15 Jahre unterwegs ist und noch keine Spaltung erlebt hat und noch keine großartige Krise. Und ich möchte das gar nicht sagen hier, da ist mir stolz drauf, oh, wir sind ja so cool, die Besten. Das ist Gnade. Aber damit wir das weitermachen können, das funktioniert nur, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Johannes Calvin. Der hat mal gesagt, die Einheit der Kirche steht und fällt damit, dass wir allein Christus gehorchen und ihm alle Menschen unterordnen, dass er der Höchste bleibt. Ja? Und das möchte ich uns allen ans Herz legen, dass ihr auch da, wo ihr merkt, da laufen Dinge nicht, in dem Team oder in der Gemeindeleitung oder im Hauskreis, bei deinem Hauskreisleiter oder was auch immer, dass du im Gebet diese Dinge erstmal Jesus hinlegst und dich mit Jesus unterordnest. Und dass wir dann hören, Gott, was hast du zu sagen? Wie können wir hier eine Lösung schaffen? Und gleichzeitig auch zu hören, was macht mich denn gerade so aggressiv? Vielleicht ist es etwas, wo Gott in mir auch eine Heilung bewirkt, ein Prozess angeht. Und das reflektiert was zu mir zurück. Das ist ja in den besten Ehen gibt es Streit, ja, oder? Und da ist das ja auch dann häufig so. Es ist nicht immer du, sondern vielleicht löst so ein Streit auch etwas aus, dass ich merke, vielleicht hat Gott mir auch was zu sagen da drin. Und ich glaube, wenn wir so unterwegs sind, dann werden wir das erleben, worauf es wirklich ankommt, dass wir Einheit der Gemeinde leben können, aktiv. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich danke